Gesundheit akut. Wissenswertes rund um Ihre Gesundheit. Mit Michael Weiland.
Liebe Hörer, ich gehe davon aus, Sie erinnern sich an mein erstes Gespräch mit Oliver Käs. Falls Sie sich nicht dran erinnern, Oliver Käs ist leitender Oberarzt in der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie, Hand- und Wiederherstellungschirurgie im katholischen Klinikum Koblenz-Montabaur am Brüderkrankenhaus Montabaur. So heißt das offiziell. Inoffiziell spricht man in der Region natürlich vom Brüderkrankenhaus Montabaur. Da werden wir uns auch noch ein bisschen drüber unterhalten. Aber heute ist unser Thema erstmal wieder die Bandscheibe. Wieder deswegen, weil wir beim ersten Mal über das Thema Halswirbelsäule gesprochen haben und was da alles schiefgehen kann und wie man es wieder in den Griff kriegen kann. Jetzt reden wir mal über die Horst-Schlemmer-Geschichte. Das verstehen unsere Hörer sofort. Ich hab Rücken, würde er sagen. Ich hab Rücken heißt beim Herrn Käs natürlich ein bisschen anders.
Also bei mir kommen Patienten sehr häufig in die Klinik und sagen, ich habe Rückenschmerzen. Dann muss man den Patienten natürlich erstmal fragen, wo der Rücken wehtut. Tut es am Hals weh, tut es im Bereich der Brustwirbelsäule weh oder im Bereich der Lendenwirbelsäule? Sehr häufig ist die Lendenwirbelsäule das Problem, sehr viel häufiger als die Halswirbelsäule. Die Brustwirbelsäule ist eigentlich ein nachgeordnetes Segment.
Nur ist ja das, ist glaube ich eine Weisheit, die mittlerweile jeder verstanden hat. Die sitzende Tätigkeit, die wir heutzutage ja fast alle haben, nicht alle, aber die meisten, die Rückenprobleme haben, haben sitzende Tätigkeit. Die sitzen entweder viel im Auto oder sitzen am Schreibtisch. Im Prinzip ist es ja so, man könnte es ja wahrscheinlich verhindern, wenn man mit 20 Jahren anfangen würde, ordentlich was dagegen zu tun.
Man kann nicht generell sagen, dass eine sitzende Tätigkeit schlecht ist für die Lendenwirbelsäule oder für die Gesamtwirbelsäule. Aber man muss natürlich sagen, dass heutzutage Ausgleich wie Sport und körperliche Betätigung hinten angestellt wird und dadurch kommt es zu muskulären Schwächen im Bereich der Wirbelsäule, des Halteapparates und dadurch kommt es natürlich zu Problemen wie Schmerzen oder auch schlimmeren Geschichten.
Aber ich meine, die Fehler, die man macht, sind ja schon relativ früh angesiedelt. Wir kennen ja alle den Begriff von dem Kind, was an die heiße Herdplatte kommt, wenn man sich einmal die Pfoten verbrannt hat, dann hat man eigentlich kapiert, dass man nicht wieder dahin fasst. Bei den Rückengeschichten oder bei dieser speziellen Art der Beschwerden ist es nun leider so, dass meistens, wenn es dann weh tut, man nicht sagen kann, das machst du aber jetzt nicht wieder. Also wenn ich mir beispielsweise meinen Sohn angucke, ein Bär von einem Kerl, sportlich mittlerweile, ohne Ende, muss man ganz ehrlich sagen, der trägt mit Begeisterung zwei Mineralwasserkästen, einer rechts, einer links. Ich sage immer, lass den Quatsch. Willst du, dass es dir irgendwann so geht wie mir? Aber der kapiert es natürlich nicht, weil die meistens natürlich nicht kapieren. Also ich will jetzt meinen Sohn nicht schlecht machen, aber das ist ja ein strukturelles Problem.
Also ich denke, man kann nicht sagen, dass Ihr Sohn mit zwei Wasserkisten etwas Schlechtes für seine Wirbelsäule tut. Man muss natürlich sagen, dass der Körper entsprechend gut trainiert sein muss vorher und dann den entsprechenden Belastungen auch standhalten kann. Aber dieses Training muss regelmäßig erfolgen und bei den Patienten oder bei allen Menschen, da nehme ich mich nicht aus, ist es natürlich so, dass wenn man Beschwerden hat, möchte man was tun, sind diese Beschwerden weg, wird man sehr schnell wieder faul und man lässt das Training, die Übungen, die man machen muss, den Sport und wartet dann auf das nächste Ereignis.
Nun, wenn ich uns beide vergleiche, Sie sind eindeutig zwar ein paar Jahre jünger, aber auch etliche Kilo schlanker als ich. Ich habe jetzt mittlerweile schon wieder einiges abgenommen, aber ich bin doch über einer kritischen Grenze. Das heißt, bei Übergewicht ist man natürlich zusätzlich gefährdet, aber auch mit falschen Bewegungen. Sie als Operateur, das muss man vielleicht nochmal sagen, Sie operieren ja auch regelmäßig, stehen ja da auch nicht gerade in der idealen Haltung. Man sagt ja zum Beispiel auch oft, Zahnärzte sind hochgradig gefährdet für Bandscheibenvorfälle, weil die ja immer diese komische Haltung hatten. Das hat man ja mittlerweile durch diese neueren Behandlungsstühle verbessern können. Also da hat es ja mittlerweile auch Unterschiede gegeben. Ist aber doch ganz klar, dass viel auch von meiner Haltung dann abhängt.
Das ist sicherlich richtig. Also die Körperhaltung ist das Wesentliche, was man hat. Hat man Übergewicht, ist die Körperhaltung eher leicht nach vorne geneigt und es kommt natürlich sehr viel mehr Druck auf die Wirbelsäule, aber auch auf alle anderen Gelenke wie Hüftgelenke und Kniegelenke. Und Übergewicht ist sicherlich ein großer Faktor, der Probleme an der Lendenwirbelsäule macht.
Wenn ich jetzt merke, ich kriege Lendenwirbel oder ich kriege Rückenprobleme, dann könnten wir im Prinzip jetzt zurückblenden auf unser erstes Interview und können sagen, naja, da muss man der Sache mal auf den Grund gehen.
Das ist sicherlich richtig. Es gibt fast keinen Menschen mehr heutzutage, der noch nie Rückenschmerzen hatte. Aber nicht jeder Rückenschmerz muss natürlich vom Arzt sofort behandelt werden. ist der Schmerz so stark, dass man sich nicht mehr bewegen kann oder auch Schmerzmittel nehmen muss in höherer Dosierung, sollte man den Arzt aufsuchen. Ansonsten handelt es sich häufig um muskuläre Verspannung, wo man mal 2-3 Tage abwarten kann, mit einer ganz haushaltsüblichen Therapie rangehen kann, Wärmetherapie, ein bisschen Ruhe und dann geben sich die Beschwerden eigentlich wieder.
Also die gute alte Wärmflasche wäre da tatsächlich ein Tipp.
Wärmflasche ja, aber bitte nicht zu heiß das Wasser. Es kommen ganz häufig Patienten mit Hautveränderungen durch zu heiße Wärmflaschen.
Das wären dann die Leute, die zu heiß gebadet wurden, um das vielleicht mal ein bisschen scherzhaft zu sehen. Wenn aber jetzt klar ist, ich habe ein Problem an der Lendenwirbelsäule, da sind wir dann auch wieder an dem Punkt, auch das hatten wir in unserem ersten Interview, aber wir wollen es vielleicht gerade nochmal ansprechen, die vernünftige Diagnose geht in aller Regel dann über die berühmte Röhre.
Die Röhre würde ich zunächst hinten anstellen. Es kommen ganz viele Patienten mit einer Bildgebung, die nicht ordentlich untersucht worden. Am Anfang der Behandlung steht immer das Befragen des Patienten, wann, wo und wie ist es passiert und nachfolgend die körperliche Untersuchung. Das heißt, man muss den Patienten anfassen und ihn untersuchen und danach kommt erst eigentlich die Bildgebung, sprich ein normales Röntgenbild oder auch die Röhrenuntersuchung.
Nun haben wir in den letzten Jahren eine ganz interessante Entwicklung. Früher wurde ja permanent operiert, was das Zeug hielt. Heute kommt ja ganz oft der Satz, naja, das sollte man vielleicht doch eher konservativ behandeln, also sprich nicht mehr Messer dran gehen. Woran liegt diese Veränderung? Warum geht man heute häufiger davon aus, dass man eben ohne Operation auskommt?
Also noch vor 10 bis 15 Jahren war man sehr aggressiv. Man hat geglaubt, dass Bandscheibenvorfälle alle operiert werden müssen, um den Druck vom Nervenkanal zu nehmen. Aber man weiß heutzutage, dass auch eine Bandscheibenoperation Folgezustände hervorrufen kann, wie Instabilitäten im Bereich der Wirbelsäule. Es gibt ein sogenanntes Postnukleotomie-Syndrom, ein Syndrom nach Entfernung der Bandscheibe, was dem Patienten 1 Jahr, 1,5 Jahre nach Entfernung der Bandscheibe erhebliche Probleme machen kann. Und daher ist man heutzutage eher zurückhaltend, was die operative Therapie angeht.
Gut, wenn wir jetzt an den Punkt ankommen, wo wir sagen, wir kommen ohne OP aus, was mache ich als Patient oder was ist das absolute Muss, das absolute Minimum, um halbwegs sicherzustellen, dass es nicht in die Hose geht?
Also, Sie sollten in ärztlicher Kontrolle sein und der Arzt muss immer wieder überprüfen, ob Sie entsprechende Fortschritte machen bezüglich Ihrer Beschwerden, ja oder nein. Sie brauchen am Anfang eine ausreichende Schmerztherapie, um dann eine Krankengymnastik mitmachen zu können oder eine manuelle Therapie mitzumachen. Und der Arzt muss immer wieder überprüfen, ob Sie damit zurechtkommen, ja oder nein.
Nun, ich nehme an, LWS-Vorfall ist nicht gleich LWS-Vorfall. Da gibt es wahrscheinlich zig verschiedene Varianten.
Sie müssen an der LWS genauso unterscheiden wie an der Halswirbelsäule, dass Vorfall nicht gleich Vorfall ist. Nicht jeder Vorfall muss operiert werden. Es gibt Vorfälle, die befinden sich im Nervenkanal. Es gibt Vorfälle, die befinden sich in den Austrittslöchern der Nerven, die in die Beine gehen. Es gibt Vorfälle, die befinden sich außerhalb des kompletten Nervenkanals, außerhalb dieser Löcher. Und diese werden alle unterschiedlich behandelt und therapiert.
Nun habe ich vor einiger Zeit bei meiner eigenen Reha, die allerdings HWS-Geschichte war, für die, die unser erstes Interview nicht gehört haben, ging also darum das Thema HWS. Da waren natürlich auch andere Patienten mit LWS-OPs dabei und da war oft die Rede von Versteifung. Was verstehen die Mediziner unter Versteifung und was wird da gemacht?
Bei einer Versteifungsoperation haben Sie ein instabiles Element im Bereich der Lendenwirbelsäule oder aber auch der Halswirbelsäule. Es geht darum, dass die Bandscheibe zugrunde gegangen ist und sich der Wirbelkörper der Bandscheibe, der darüber liegt und darunter liegt, übereinander reibt, teilweise nach vorne verschiebt, ein sogenanntes Wirbelgleiten. Und diese Instabilitäten, das Wackelige der Wirbelsäule, macht den Patienten Beschwerden. Und diese Beschwerden können dann teilweise nur noch mit sehr hoch dosierten Medikamenten behandelt werden, sodass auch die Lebensqualität extrem darunter leidet. Und dann ist eine Operation im Sinne einer Versteifung angezeigt. Versteifung bedeutet aber nicht, dass Sie sich nicht mehr bewegen können, sondern Versteifung bedeutet, ein Segment der Wirbelsäule beruhigt zu stellen, sodass der Rest der Wirbelsäule wieder gut arbeiten kann.
Was ist denn jetzt, wenn ich das Problem beispielsweise bei mehreren Elementen über- oder untereinander habe?
Sie können auch mehrere Elemente miteinander verschrauben oder ruhigstellen. Auch das beeinträchtigt die Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule letztendlich im alltäglichen Leben nicht so, dass sie extrem eingeschränkt sind.
Ich würde gerne nochmal den Vergleich HWS-LWS sehen bei den Gefahren. Also ich habe es ja die ganze Zeit so verstanden, dass ein LWS-Vorfall nicht besonders schön ist, aber ein HWS-Vorfall gefährlicher ist, was natürlich nicht heißt, dass man einen LWS-Vorfall unterschätzen sollte.
Ich denke, man kann das nicht generell so sehen. Die Frage ist immer, wo der Vorfall liegt und was er für neurologische Komplikationen macht. Heißt, was macht er für Gefühlsstörungen an Armen oder Beinen? Was macht er für Lähmungserscheinungen an Armen oder Beinen? Und das stellt letztendlich die Operationsindikation dar. Das kann sowohl an der Halswirbelsäule als auch an der Lendenwirbelsäule eine sofortige Operationsentscheidung bedingen, kann aber auch in beiden Segmenten heißen, man kann erstmal abwarten.
Wenn mein Arzt mir jetzt erklärt hat, ich muss vermutlich operiert werden, dann heißt das ja nicht unbedingt, dass ich nun mit großer Freude sofort dahin gehe, sondern im Zweifelsfall mir überlege, hole ich mir noch eine zweite Meinung ein oder wenn ich mich operieren lasse, woran erkenne ich denn, bei welchem Operateur ich gut aufgehoben bin?
Es gibt verschiedene Fachdisziplinen in der Medizin, die an der Wirbelsäule operieren. Das sind zunächst mal die Orthopäden und die Unfallchirurgen, aber auch die Neurochirurgen. Alle drei Fachdisziplinen operieren an der Wirbelsäule, teilweise unterschiedliche Sachen, aber zu so einem Arzt sollten Sie gehen. Der Arzt sollte bei dem, was er bei Ihnen operieren soll, Erfahrung haben, aber es gibt keinen speziellen Arzt für Wirbelsäulenchirurgie.
Das heißt, wenn ich das so vergleiche mit der Juristerei, also wo wir den Fachanwalt für Strafrecht, den Fachanwalt für Familienrecht haben, den Fachoperateur gibt's nicht. Ist da vielleicht irgendwann mal dran gedacht, dass man so Unterscheidungen machen kann?
Es gibt aktuell noch keine Facharztausbildung für Wirbelsäulenchirurgie, aber die Deutsche Gesellschaft für Wirbelsäulenchirurgie hat ein Zertifikat geplant. Dieses Zertifikat soll 2012 starten. Hier sind bestimmte Kurse bei der Fachgesellschaft vonnöten, ist es eine bestimmte Anzahl von operativen Eingriffen vonnöten und eine bestimmte Zeit, die man in einer großen wirbelsäulenchirurgischen Klinik gearbeitet haben sollte. Und dann werden entsprechende Basiszertifikate, Masterzertifikate oder auch Exzellenzzertifikate ausgestellt.
Wobei wir jetzt ganz klar darüber reden, es geht nicht darum, dass da irgendjemand ein Schild an die Tür nagelt, ich habe jetzt 3-Sterne-OP oder 2-Sterne-OP, sondern es geht tatsächlich darum, dass man nachweisen kann oder feststellen kann, was hat dieser Mensch an Fortbildung beispielsweise gemacht.
Genau so ist es. Sie sollen als normaler Bürger über dieses Zertifikat herausfinden können, ob derjenige, der an der Wirbelsäule operiert, entsprechende Anzahlen von Operationen durchgeführt hat und das, was er macht, letztendlich auch beherrscht.
Nun ist natürlich, Sie sagen, das wird ab 2012 ist das geplant. Von Ihnen weiß ich beispielsweise, dass Sie relativ viel auf Fortbildungen sind. Was passiert denn mit den Leuten, die schon seit Jahren, ich sag's mal, flapsig in diesem Geschäft sind, die all diese Fortbildungen eigentlich gemacht haben und die dann sagen, also ich glaube, es geht los, ich mache jetzt seit 20 Jahren den Job, ich setze mich jetzt nicht dahin und mache hier irgendwelche Zertifikate.
Es gibt Grundkurse für dieses Zertifikat, die muss jeder durchlaufen, auch diejenigen, die vielleicht schon 20 Jahre an der Wirbelsäule operieren, aber die erfahrenen Operateure sind natürlich in einer Übergangsregelung und die können natürlich ihre Operationen, die sie gemacht haben, alle einbringen in dieses Zertifikat und müssen jetzt nicht 2012 anfangen, neue Operationen durchzuführen und zu erfinden.
Sprich, wir sind uns aber schon einig, ich muss jetzt nicht die Wahl meines Operateurs davon abhängig machen, ob er schon das Zertifikat da hängen hat.
Nein, das sicherlich nicht. Sie können sicherlich bei einem Arzt, der seit 20 Jahren an der Wirbelsäule operiert, sehr, sehr viel besser aufgehoben sein als bei einem jungen Kollegen, der jetzt gerade das Zertifikat hat, weil er alle Kurse belegt hat. Das Zertifikat soll letztendlich für die Zukunft dazu dienen, einen Wirbelsäulenchirurgen besser erkenntlich zu machen.
Ich werde jetzt mal einen Satz in den Raum stellen, von dem ich weiß, dass er bei Medizinern manchmal völlig missverstanden wird. Ich meine das aber wirklich im besten Sinne des Wortes. Für mich ist ein guter Operateur auch ein guter Feinmechaniker? Sie müssen ja eine extrem sensible Arbeitsweise auch haben. Ich meine, Sie arbeiten an Nerven, da dürfen Gefäße nicht beschädigt werden. Da denke ich, ist doch gerade diese langjährige Praxis der Leute, wie Sie, die jetzt auch schon seit etlichen Jahren im Geschäft drin sind, eher ausschlaggebend. Ist da die Mund-zu-Mund-Propaganda nicht fast wichtiger als diese Zertifikate?
Sie können natürlich über Mund- und Mundpropaganda einen guten Operateur, einen guten Arzt sehr gut herausfinden, zu dem Sie auch ein Vertrauen haben. Sicherlich ist das, was Sie jeden Tag machen und was Sie oft machen, sehr gut und Sie können es auch sehr gut. Aber das Zertifikat ist, glaube ich, eher für die Zukunft gedacht, dass man für die Zukunft einfach, da es keinen eigenen Facharzt für Wirbelsäulenchirurgie gibt, ein Instrument sucht, mit dem man entsprechende Qualifikationen darstellen kann.
Ja, liebe Hörer, das war jetzt unser zweiter Teil mit Oliver Käs. Ich muss das immer ablesen. Das kann ich mir nicht merken. Facharzt für Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie, Notfallmedizin, fachgebundene Röntgendiagnostik und manuelle Medizin. Und im ersten Teil unseres Interviews hat er gesagt, hat er meine Frage, ob er Kaffee kochen kann, beantwortet. Nur als Patient fürchte ich, werden Sie dann doch zu den Schwestern gehen müssen, weil es ist besser, er operiert und die Schwester bringt den Kaffee, als umgekehrt. Lieber Herr Käs, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
Ich freue mich auch, Herr Weiland. Vielen Dank.
Das war ein Beitrag von Michael Weiland. Mehr zu diesem und anderen Themen gibt's auf was-audio.de.